herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sackvault FM. Diesmal mit der 0x18, das heißt der 25. Folge Sackvault FM. Und wie immer mit dem Daniel und mit mir, dem Florian. Hallo zusammen.
Hallo.
So, heute müssen wir das Datum dazu sagen. Heute ist der 21.12.2021. Ist auch ein lustiges Datum, findest du nicht?
Mhm.
Also 21, 12 und dann,
naja, egal. Ja, 21.
Genau. Weißt du, was ich mir zu Weihnachten gewünscht habe?
Arbeit.
eine schöne Java-Schwachstelle, die überall exploitbar ist.
Ja, da scheinst du das ja brav gewesen zu sein.
Ja, war ich
vorzeitig in Erfüllung gegangen.
Ja, wir dachten uns, wir versuchen mal vielleicht die letzten Tage und Wochen ein bisschen zusammenzukehren. Und zwar soll es um die Apache Log4j Schwachstelle gehen. Mittlerweile sind es auch mehrere Schwachstellen, aber um die ursprüngliche, also da kommen wir gleich nochmal da drauf. Genau, das wollen wir eigentlich mal in dieser Folge ein kleines bisschen zusammenkehren, was passiert ist, wie es technisch funktioniert, wie man sich verteidigen kann und so weiter und so fort.
Mhm.
Genau.
Vielleicht eine der wichtigsten Fragen vorab. Du sagtest gerade Log4j.
Mhm.
Heißt das wirklich so oder heißt
ja.
Das Logforge?
Ja.
Ich habe ja beides gehört.
Ja. Ja, ich habe in Vorbereitung auf die Sendung auch wirklich nochmal nachgeguckt. Also ich glaube, so man ist sich einig, dass es wohl Log4j, also Log4Java, heißen soll. Wobei ich Logforge, also Forge von Schmiede, oder? Also weil du...
Ja, vermutlich.
Also man schmiedet Logs, oder? Also Logforge, naja.
Ich finde Log4j auch schöner.
Besser.
Ja, außerdem, die Schwachstelle hat ja auch schon einen Namen erhalten, Log4Shell, und dann passt das auch schöner mit...
Ja, eigentlich schon.
Log4j, genau. Und Log4Shell und...
Ja. Genau. Also vielleicht bevor wir jetzt schon direkt hier anfangen, genau, also um vielleicht ganz kurz zu umreißen, um was es geht. Shit is on fire.
Ja.
Es gibt einen CVE, das ist der CVE 2021-44228. Der ist am 10.12. Veröffentlicht worden, also ist der publik gegangen und seither sehen wir, haben viele Leute, die in der Security arbeiten, sehr, sehr viel zu tun gehabt plötzlich. War noch toll, war noch so einem Freitag. Mhm. Man hatte also dann auch schön am Wochenende noch einiges an Arbeit zu tun. So, hierbei geht es, da ist eine Schwachstelle mit der CVSS-Score, also da von 10, also 10.0, es geht nicht höher.
Das ist 10 von 10.
10 von 10, critical, das ist Highscore. Wir hatten uns theoretisch noch gar nicht mal über den CVSS-Score so ein bisschen unterhalten, aber es ist zumindest so ein Score, womit wir eine Schwachstelle klassifizieren können, die geht von 0 bis 10. Mir ist zwar auch unklar, warum es eine Schwachstelle mit 0 geben kann, aber das ist wohl laut dem Standard, also laut dem Dreier-Standard auch möglich. Egal. Also, hier ist Shit on Fire. Das BSI hat dazu die Warnstufe Rot ausgegeben. Ja, extrem kritisch. Ausfall vieler Dienste erwartet. Regelbetrieb kann teilweise nicht aufrechterhalten werden. Und was wir damit machen können, ist eine so, also das Problem ist dann eine Remote Code Execution. Das heißt, wir können auf einem System, was anfällig ist, beliebigen Code ausführen. Das ist also auch nochmal die Königsklasse der Schwachstellen.
Ja. So. Also vom Ausmaß, vom Impact, wenn man sie ausnutzen kann.
Genau.
Ist die RCE dann schon mal so das Größte. Und was hier auch mit reinspielt, weshalb der Score so hoch ist, also der Highscore ist, ist die Verbreitung und wie komplex es ist, diese Schwachstelle auszunutzen. Nämlich gar nicht so komplex und die Verbreitung ist sehr hoch. Und das kommt alles zusammen mit dieser Remote Code Execution und so holt man sich eine 10.
Genau. Ja, richtig. Also es ist nicht so, dass wir hatten ja schon mal über Memory Corruption gesprochen. Es ist also nicht so, dass wir komplizierte Buffer überschreiben müssen und irgendwelche Pointer umbiegen und sonstiges. Müssen wir alles nicht machen. Wir müssen eine bestimmte Zeichenkette an einen Server schicken und dann möchte er Java ausführen. Dann ist er bereit, Java-Code entgegenzunehmen, den er gerne ausführen möchte. Das ist eigentlich schon alles. Und das macht die Schwachstelle so wahnsinnig schwierig. Und das Problem ist, das Ausmaß ist aus meiner Sicht auch noch gar nicht wirklich klar. Also wir sehen ein paar Softwareprodukte, wo wir schon wissen, dass die dort eingesetzt wird und so alles. Aber ich glaube, das wird sich auch noch zeigen. So, das Ausmaß werden wir jetzt auch die nächsten Wochen erst meines Erachtens noch komplett sehen.
Ja.
Genau. Genau. Also diese Schwachstelle wurde entdeckt in einer Logging Library, also in einer Bibliothek, die man dazu benutzt, um Ausgaben meistens für die Entwickler irgendwo sichtbar zu machen. Also man möchte in bestimmten Pfaden im Code möchte man Log-Informationen haben, was zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel, wir haben irgendwie eine Web-Applikation, wo sich Leute einloggen können und jetzt hat sich der User-Admin eingeloggt und das würde man irgendwo in einer Datei mitprotokollieren, Admin hat sich zu dem und dem Zeitpunkt eingeloggt, damit man, falls irgendwas schief geht, dass man danach das protokollieren oder das Protokoll sich nochmal anschauen kann und kann genau nachvollziehen, wann hat sich wer wie wo eingeloggt. Mhm. Und das ist also, das möchte man meistens, also wenn wir jetzt eine Web-Applikation uns anschauen, möchte man das nicht direkt auf der Webseite haben, sondern man möchte das irgendwo in ein Protokoll gespeichert haben, damit sich die Entwickler und Entwicklerinnen danach quasi, falls irgendwie jemand meldet, hier irgendwie das funktioniert nicht, dann kann man in das Protokoll reinschauen und kann nachvollziehen, was denn passiert ist, was zu diesem Fehler geführt hat. Und das ist sehr, sehr populär. Solche Libraries, das kann man auch noch, also da steckt deutlich mehr dahinter, als man jetzt vielleicht denkt. Es gibt zum Beispiel auch verschiedene Stufen. Also es gibt quasi Logdat oder
Log-Level.
Log-Level. Zum Beispiel, ich möchte jetzt nur eine Information quasi mit protokollieren. Es gibt irgendwie eine Warnung, es gibt einen Fehler oder es gibt reine Ausgaben, die nur zum Debugging zum Beispiel verwendet werden. Mhm. Und ich kann dann das Log-Level auch entsprechend einstellen. Also ich kann dann zum Beispiel sagen, im Code ist jedes Mal Info, Error, Warning, Debug und so weiter benutzt. Und jetzt geht das, die Anwendung geht jetzt live oder wird freigeschaltet und dann möchte ich aber keine Debug-Ausgaben mehr haben, weil die natürlich wahnsinnig viel das Protokoll, also erstens führt das dazu, dass mehr Code ausgeführt wird, das heißt, es ist langsamer und zweitens möchte ich diese ganzen Informationen alle gar nicht haben. Deswegen würde ich in dem Fall zum Beispiel das Log-Level dann weiter, so, schält man es hoch oder runter? Kommt drauf an, ne?
Genau, von welcher Seite du das jetzt betrachtest. Also im Code möchtest du das Log-Level dann hochsetzen für Nachrichten. Also dass du irgendwie sehr viel loggst für Debug-Zwecke. Da dürfen viele Nachrichten ausgegeben werden. Als Info aber zum Beispiel nur wenig. Irgendwie so, Server ist jetzt hochgefahren und betriebsbereit und ich höre auf folgendem Interface und Port. Irgendwie wäre so eine Info-Ausgabe, die man auch im Regelbetrieb bei einem Serverstart gerne mal mitnimmt und im Log hat. Aber wirklich so detaillierte, kleinschrittige Ausgaben sollte man lieber als Debug oder Verbose oder ähnliches loggen, damit die im Regelbetrieb eben nicht die Logfiles gigantisch groß werden lassen. Auf der anderen Seite geht es dann darum, wie man den Service startet. Da kann man halt mitgeben, ob man jetzt möchte, dass er nur Infomeldungen loggt. Oder ob man sagt, ich debugge gerade ein Problem, ich würde gern irgendwie auch Debug-Meldungen sehen und dann wird das Logfile sehr schnell sehr viel größer und es wird sehr kleinschrittig reported, was gerade passiert in der Softwarekomponente.
Genau, also es ist schon deutlich umfangreicher, als man sich das vielleicht jetzt vorstellen mag. Und das möchte man natürlich relativ flexibel haben. Man möchte vielleicht sogar mehrere, also in mehrere Dateien oder zu mehreren Ausgaben protokollieren. Also man möchte das vielleicht über Netzwerk streamen, irgendwo zu einem anderen Endpunkt, zu einem zentralen. Zusätzlich soll es in eine Datei gehen und so weiter und so fort. Also es gibt unter Umständen auch, dass ich das sehr flexibel haben möchte, beziehungsweise sehr flexibel einstellen möchte. So, und in einer, genau in dieser Library, die sich Log4j also nennt, und das J steht für Java, das heißt also in Java-Anwendungen eine sehr, sehr populäre, also die populärste Logging-Bibliothek für Java, hat jetzt eine Schwachstelle mit der höchsten CV, mit dem höchsten CVSS-Score von 10.0. Genau. Mittlerweile gibt es, sind ja ein paar Tage vergangen, also es ist mittlerweile, jetzt gucken da auch noch mehr Leute drauf, Leute überprüfen das, das heißt, wir haben also mittlerweile schon einen deutlich weiteren Stand, mittlerweile sind es nicht nur eine Schwachstelle, sondern mittlerweile sogar drei Schwachstellen, die da rausgekommen sind und vermutlich kann es auch sein, dass wir da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr sehen. Genau. Wie wollen wir anfangen? Wollen wir so ein bisschen chronologisch erstmal aufräumen oder wollen wir in die technischen Details schon mal reingehen?
Ich denke, das wäre ganz interessant, jetzt mal zu erzählen, wo die Schwachstelle liegt.
Okay.
Und wie sie getriggert werden kann, damit wir da schon mal auf dem Stand sind. Und das passt ja dann auch chronologisch, weil das ja dann auch der erste CVE zu der Thematik war.
Ja, genau. Okay, dann fangen wir vielleicht erstmal an. Also, wir müssen jetzt quasi zwei Sachen erklären. Die erste ist das Log4j. Und das zweite, was wir dann erklären müssen, ist JNDI. Also erstmal Log4j, das hatten wir jetzt quasi ja schon ein bisschen angeschnitten. Es ist eine der populärsten Logging-Bibliotheken für Java. Erstellt man sich über den Log-Manager eine entsprechende Klasse oder erstellt ein Objekt und dann kann man irgendwie logger.info, logger.warn, logger.error und so weiter aufrufen und kann dann eine Zeichenkette mit geben und man hat dort eine Konfigurationsdatei. In Java wird es in der Regel alles in XML gemacht. Das ist dann log4j 2.xml und daran kann man das dann alles konfigurieren, was wir gerade eben angesprochen haben, die verschiedenen Log-Level, wohin das Ganze gehen soll und so weiter und so fort. Mhm. Jetzt gibt es dort etwas, was ein bisschen ähnlich ist wie Formatstrings. Das hatten wir jetzt, ich weiß gar nicht, hatten wir das in Memory Corruptions angeschnitten, das Thema?
Ich denke schon. Ich
guck mal ganz schnell nach. Memory Corruptions. Format String Attack, ja. Also ich glaube, wir haben das in der Memory Corruption Folge auch benannt, dass wir bestimmte spezielle Zeichen haben, die eine besondere Bedeutung haben, wie zum Beispiel %d gibt eben das aktuelle Datum aus oder %l gibt zum Beispiel die Methode aus, in der wir uns gerade befinden. Das hilft dann deutlich. Das heißt, ich müsste jetzt zum Beispiel nicht jedes Mal in meinen Log noch zusätzlich schreiben, in welcher Funktion oder Methode ich mich gerade befinde, sondern das kann dann quasi diese Logging-Bibliothek automatisch machen, dass sie sagt oder mit in das Protokoll mit ausgibt, zu welcher Uhrzeit und Datum das Ganze das Log vorkommt und in welcher Methode ich mich zum Beispiel befinde. Genau. Und dann gibt es natürlich auch sogenannte Umgebungsvariablen. Also es gibt dort eine spezielle Notation geschweifte Klammer auf, wo man dann zum Beispiel auch Umgebungsvariablen ausgeben kann, wie env Doppelpunkt home, wo ich dann die Umgebungsvariable home mit ausgeben kann. Also es gibt dort auch so etwas wie Formatstrings, so ein bisschen wie wir es vielleicht bei printf oder so kennen.
Mhm.
Genau. Hast du noch irgendwas für Log4j? Dann würde ich vielleicht das kurz auf die Seite schieben und dann könnten wir quasi mit JNDI.
Nö.
Genau.
Mach mal ruhig weiter.
Genau, also das würde ich jetzt, das wäre jetzt aus meiner Sicht. So, jetzt gibt es ein Feature von Java, was sich JNDI nennt. Das heißt also Java Naming and Directory Interface. Das heißt, wir können mit diesem speziellen Feature, sind wir in der Lage, Konfigurationen nicht nur über eine Konfigurationsdatei, wie das in der Regel ist, abzurufen, sondern können das auch auf entfernten Systemen zum Beispiel machen. Also die Idee ist dahinter, wenn wir jetzt eine spezielle Applikation haben und diese Applikation läuft nicht nur auf einem System, sondern vielleicht auf 4, 5 Systemen und ich müsste jetzt überall eine Konfiguration bereitstellen, die das, wo der Datenbankserver ist, auf welcher IP-Adresse und welcher Port oder sonstige Informationen, die ich dort eintragen kann, dann müsste ich eben das jedes Mal dort kopieren. Und wenn sich das ändert, müsste ich in jede Applikation reingehen und müsste diese Konfiguration entsprechend ändern. Unter Umständen hätte ich vielleicht ganz gern das Feature, dass ich vielleicht das nur an einer zentralen Stelle habe und ich an einer zentralen Stelle eine Änderung vornehme, wie zum Beispiel, dass ich, der Datenbankserver oder ähnliches, dass sich der jetzt geändert hat. Das ändere ich an einer zentralen Stelle und die Applikationen rufen von dieser zentralen Stelle die Information ab, sagen, ach ja, wunderbar, jetzt greife ich eben zu einem anderen Datenbankserver. Und damit das funktioniert, dafür gibt es eben dieses JNDI. Das ist quasi eine, also da muss man auch, das ist so ein Java-Ding, also das heißt, das ist erstmal nur eine Spezifikation. Das nennt sich Service Provider Interface, was so ein Framework ist, bei denen verschiedene Protokolle quasi auch schon implementiert sind, aber man kann auch eigene Protokolle hinzufügen. Ja, also das ist erstmal nur so ein Interface, womit man definiert, wie das auszusehen hat und die Implementierung. Es sind zwar schon Standardprotokolle implementiert, aber man könnte jetzt auch sagen, ich möchte mein eigenes Protokoll oder meinen eigenen Zugriff dort definieren. Genau, und was man damit eben machen kann, man kann dort, also Protokolle, die dort unterstützt sind, sind zum Beispiel LDAP. LDAP steht für
Lightweight Directory Access.
Ja, genau, richtig, sehr gut, genau. Das ist so eine Art, wie ist denn das, so ein Telefonbuch mit Informationen zu welchem, ja gut, Telefonbuch blöd, ne? Das hatten wir bei DNS, ne?
Ja, das stimmt.
So ein
Verzeichnis.
Ja. Für alle Mitarbeiter, in welche Gruppen, also man kann dort quasi eine ganze Menge an Leuten gruppieren, zu welchen Abteilungen sie gehören, Vorname, Nachname, Telefonnummer, also man kann dort ganze Informationen von Personen hinterlegen und man hat dort eben auch noch Authentifizierungsmechanismen, also dass dann zum Beispiel diese Person nur dieser einen Abteilung gehört und eben nicht zu einer anderen Abteilung. Und damit kann man quasi auch Rechte-Systeme aufbauen, dass ich sage, okay, nur genau. Diese Abteilung darf auf diese Information zugreifen. Ja. Genau. Daraus kann ich mir Informationen, von DNS kann ich mir Informationen holen, von NIS, das ist hier Network Information. Wir sind gut vorbereitet. Network. Information Service, genau, ein Verzeichnis für Computernetzwerke, Corbar, Dateisysteme und vieles mehr. Also das sind alles Protokolle, die dort unterstützt sind. Und das ist was von Java selber. Also das ist jetzt nicht etwas Spezielles von Log4j, sondern das gibt es quasi in der Java-Welt schon von Haus aus.
Mhm.
Richtig, genau. Und jetzt gibt es auch noch eine Besonderheit. Und zwar kann man die Informationen, die man dort abrufen kann, können jetzt nicht nur Informationen sein, sondern können auch komplette Java-Objekte sein. Also das, wir können ein Java-Objekt serialisieren, was heißt, also ein Java-Objekt hat gewisse Zustände. Wenn man von einer Klasse, was so eine Art Bauplan ist, wenn wir von diesem Bauplan quasi ein konkretes Objekt erzeugt haben, dann hat das entsprechende Attribute und so weiter und so fort. Und wir können quasi den aktuellen Zustand speichern, das heißt serialisieren. Das heißt, wir speichern das Objekt teilweise, also das Einfachste ist es, in ein sogenanntes Byte-Array zu speichern. Das heißt, wir speichern das Byte für Byte in ein Array rein und das können wir in eine Datei reinschreiben. Das ist zwar an sich immer eine blöde Idee, weil wenn ich einen anderen Rechner habe mit einer anderen Byte-Order, dann kann dieses Objekt nicht mehr gelesen werden. Also meistens gibt es spezielle Serialisierungsformate, womit wir das egal wie die Byte-Order quasi ist, lesen können. Aber das sei mal dahingestellt. Das heißt, wir können ein Java-Objekt entsprechend serialisieren. Und wenn wir jetzt JNDI nutzen, können wir mit LDAP, mit DNS und so weiter nicht nur Informationen uns holen, sondern eben auch ganze Java-Objekte, das heißt diese Byte-Arrays. Und die müssen dann entsprechend wieder deserialisiert werden und dann können wir diese Objekte laden und entsprechend ausführen. Das hat natürlich eine riesengroße Flexibilität, ne? Also dass ich nicht nur einzelne Informationen speichern kann, sondern ich kann ja kompletten Code irgendwo abspeichern, der zentral runtergeladen wird und dann ausgeführt wird. Das ist natürlich ja von der Flexibilität her ein Riesenvorteil. Genau, und der existiert grundsätzlich in der Java-Welt. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt eine Besonderheit von Log4j selbst.
Und das wird auch, glaube ich, recht viel verwendet in der Java-Welt, dass man sich, also die ganze Umgebung macht es einem allgemein sehr einfach, Objekte zu serialisieren oder übers Netzwerk hin und her zu schicken und wieder zu verwenden. Das ist bei Java einfach mit dabei und wird auch verwendet. Und das kann Probleme machen, also wie jetzt in dem Fall, den wir haben, hat aber auch in der Vergangenheit schon mal Probleme gemacht, beispielsweise bei den ganzen Java-Deserialisierungsschwachstellen, wo man eben rausgefunden hat, dass man auch schnell zur Codeausführung kommen kann in diesem Deserialisierungsvorgang. Und ja, hier fällt es uns quasi wieder auf den Fuß. Aber genau, ich wollte eigentlich nur noch mal betonen, was du gesagt hast, dass es ein elementarer Bestandteil von Java ist, dass man Objekte, instanzierte Objekte serialisieren und verschicken kann.
Genau. Ja, also genau, das, wie du schon gesagt hast, das ist ein sehr, sehr mächtiges Feature, ne? Und wenn man sich in der CVI-Datenbank mal nach Java ein bisschen umguckt, dann findet man da relativ häufig Serialisierungsschwachstellen. Genau. Gut, und jetzt haben wir diese zwei Punkte, können wir quasi zusammennehmen. Jetzt lass mich kurz nachgucken, wann das genau war. Das war 2013. 2013 ist also schon echt eine ganze Zeit lang her. Gab es ein Feature und zwar wurde zu Log4j ein JNDI Lookup Plugin eingebaut. Das heißt, wir können jetzt auch Informationen über also aus der Logging Library können wir quasi JNDI Lookups quasi durchführen und Informationen uns holen. Also dieses Feature gibt es eben seit 2013. Das ist, ja.
Das bedeutet im Prinzip diese Bequemlichkeit, die du eben angesprochen hast, dass wir uns zum Beispiel mit dem Kürzel in der Log-Nachricht einen Zeitstempel printen lassen können oder den Methodennamen der Methode, in der wir uns gerade befinden. Das wird jetzt um eine ganze Kategorie erweitert, mit der wir uns auch andere Objekte printen lassen können.
Zum Beispiel den Datenbankserver, den wir vorhin angesprochen haben. Das heißt also, wenn ich jetzt zu welchem Datenbankserver baue ich denn überhaupt eine Verbindung auf und diese Information kommt dann von JNDI, dann kann ich die mit Log4j quasi auch ausgeben und der würde dann eben nachschauen bei dem LDAP-Server zum Beispiel, so wie ist denn jetzt nochmal dieser der Datenbankserver und ich bekomme die Information zurück und kann die dann in der Bibliothek einfach wieder mit ausgeben. Genau, also das Feature ist schon relativ alt, das ist 2013. So, und jetzt haben Security Researcher rausgefunden, dass wir genau das ausnutzen können. Und zwar, wenn, also vielleicht ganz kurz an dieser Stelle muss ich vielleicht nochmal das kurz beiseite schieben. Wir hatten das, glaube ich, auch schon bei der Web-Security-Folge relativ häufig erwähnt. Wir haben immer genau dann ein Problem, wenn wir User-Input irgendwie vertrauen. Ja, wir hatten ja gesagt, never trust User-Input. Überall, wo Benutzer irgendetwas eingeben, muss ich erstmal sehr kritisch draufschauen. So, und im Prinzip haben wir hier auch genau das Gleiche wieder. Wir vertrauen Daten, die von einem Benutzer kommen und nehmen diese Werte und protokollieren die irgendwie in eine Logdatei. Das ist die einzige Voraussetzung, die ich in diesem Fall haben muss. Das heißt, ich habe eine Java-Anwendung, das ist die erste Voraussetzung, und ich benutze Log4j, um Sachen zu protokollieren. Und die dritte Voraussetzung ist im Prinzip, dass ich irgendwie etwas, was der User kontrolliert, irgendwie protokolliere. Und das kann auch schon der Benutzername sein, das kann der, welcher Browser, es ist egal was, irgendeine von diesen Informationen muss in dem Log-Datei landen. Und das ist, ja.
Und das ist in der Tat ja nicht ungewöhnlich, dass genau das passiert, dass man beispielsweise irgendwie den Username mit im Log hat oder bei Webserver-Zugriffen irgendwie den User-Agent-String irgendwie mit im Log hat. Und das ist einer der Gründe, warum wir hier eine 10.0 haben, weil so wird ein Logging-Framework eben eingesetzt. Und damit sind die Vorbedingungen eigentlich schon gegeben.
Genau. Wie sieht denn jetzt so ein, vielleicht was wir noch nicht gesprochen haben, wie denn dieses JNDI, wie das aussieht? Also wir hatten ja schon gesagt, dass das so eine Art Formatstring gibt und das ist dieses Dollar geschweifte Klammer auf. Also in dieser geschweiften Klammer befinden sich jetzt entsprechende, ich nenne das jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, Formatstrings, auch wenn es keine sind. Wir hatten ja vorhin diese Umgebungsvariablen gesagt und in diesen Klammern kann man jetzt auch JNDI-Requests stellen. Das heißt, man fängt an mit JNDI, Doppelpunkt, dann kommt das entsprechende Protokoll, was man eben benutzen möchte, zum Beispiel LDAP, Doppelpunkt, Slash, Slash, und dann eine IP-Adresse oder eine Domain oder ähnliches, wo diese Ressource eben dann liegt. So, und das Prinzip ist genau so, das kann man auch noch, also da kann man auch andere Protokolle dann integrieren, aber der Bestandteil ist eigentlich immer der gleiche. Dollar, Klammer, geschweifte Klammer auf, JNDI, Doppelpunkt, Protokoll, Doppelpunkt und dann eben, wo die Information liegt. Und genau diesen String, wenn ich den einfach zum Beispiel als mein Benutzername ausgebe oder mein Browser, wir hatten ja auch schon über den User Agent String ein bisschen gesprochen, als wir über Browser Fingerprinting gesprochen haben. Das heißt, den kann ich ja auch flexibel setzen. Also wenn ich dort irgendwie diese Zeichenkette reinschreibe, dann kann ich das, und das landet irgendwo im Log, dann bin ich verwundbar mit dieser Schwachstelle. So, was wir jetzt aber noch nicht so ganz erklärt haben, wie geht denn jetzt Remote Code Execution? Also, der Angreifer, das einfache Beispiel, dass ich meinen Benutzernamen frei wählen kann und die Web-Applikation zum Beispiel protokolliert, zu welchem Zeitpunkt welcher Benutzername irgendwas sich eingeloggt hat. Ja? So, und jetzt kann ich meinen Benutzernamen frei wählen. Das heißt, ich mache jetzt geschweifte Klammer auf, JNDI, Doppelpunkt, LDAP, Doppelpunkt, /, und jetzt gebe ich eine Domain an, die der Angreifer kontrolliert. Ja, also attacker.com zum Beispiel /FUBAR, irgendwie sowas. Diese Zeichenkette benutze ich jetzt als mein Benutzername und dann logge ich mich auf dem System ein und das System möchte es entsprechend protokollieren. Das wird dann an die Log4j übergeben. Log4j sagt, oh, Moment, Vorsicht, ich habe hier eine JNDI, das heißt, ich muss diese Auflösung machen, das heißt, diese Interpretation und würde, wenn das hier anfällig ist, jetzt eine Verbindung aufbauen zu dem LDAP-Server von attacker.com und würde auf die Ressource FUBA zugreifen. Das ist jetzt nur der eine Punkt und jetzt hatten wir vorhin noch gesagt, dass ich dadurch auch zusätzlich noch eine serialisierte Java Objekt hinterlegen kann. Und wenn das der Fall ist, dann lädt diese Library diese Java-Klasse runter und führt sie einfach aus. Und damit habe ich im Prinzip mein Remote Code Execution. Das heißt, ich kann dann eine Java-Klasse schreiben, der ich dann System, also einen Befehl ausführe und eine Shell öffne und dann kann der Angreifer entsprechend hier agieren. Und das Schwierige daran ist, dass es verschiedene Protokolle noch gibt. Es gibt aber auch verschiedene Obfuscation Techniques. Das heißt also, wenn man jetzt die Logs nach genau dieser Zeichenkette untersucht, kann es sein, dass man sie nicht so einfach findet. Es gibt noch ein paar Obfuscation. Das heißt, ich mache es komplizierter, dass ich etwas unentdeckter bleibe. Genau, da gibt es auch ganz, ganz viele Strings, die jetzt mittlerweile als Zeichenketten, die rausgekommen sind, womit das noch schwieriger eigentlich ist, überhaupt zu identifizieren. Genau, das ist erstmal so grundsätzlich, wie der Angriff entsprechend funktioniert.
Genau, das wäre ja dann schon das volle Programm, die Remote Code Execution eben, wie gesagt. Es geht natürlich auch, das in einer einfacheren Form zu haben. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass ich ein Angreifer bin und ich möchte jetzt sehr viele verwundbare Systeme finden, so wie es jetzt aktuell auch passiert draußen im großen, bösen Internet, da wurden natürlich schon Scanner geschrieben, die gegen alle möglichen IP-Adressen eben genau diese JNDI-Strings schießen in allen Variationen als URL-Parameter, als User-Agent. Und es kann natürlich für einen Angreifer aufwendig sein, wenn er sich jedes Mal eine Reverse-Shell zurückgeben lässt, weil vielleicht zu viel zurückkommt. Es besteht auch die Option, sich einfach Secrets aus der Umgebung direkt zurückgeben zu lassen, ohne jetzt großen Objekt erstellen zu müssen. Kann er diesen String, den er dann als Username oder User Agent verwendet, kann er auch so bauen, dass er die URL, die ja zusammengesetzt wird, die dann aus der Domain besteht, dass an diese als Ressource einfach Umgebungsvariablen zum Beispiel angehangen werden. Das heißt, er könnte den String so bauen, dass er dann irgendwie attacker.com/, und dann die Umgebungsvariable AWS Secret Key oder sowas zum Beispiel auflösen lässt und sich dann quasi mit einem Callback schon Geheimnisse zurückliefern lässt, was auch bequem sein kann.
Genau, das ist die eine Sache. Oder Man kann sogar Teile des Codes zeigen, und zwar indem man die Klammer nicht zumacht, die letzte. Damit wird quasi alles Weitere als Argument interpretiert. Und dann kann man quasi auch Teile des Codes sehen, bis halt die erste geschweifte Klammer zukommt. Kann man quasi auch dort, vielleicht verbergen sich hinter dem Code auch irgendwo in irgendwelche Passwörter oder sonst irgendwie, oder das ist einfach closed source, das heißt, ich kann Teil des Codes zurückgeben. Also auch das wäre eine entsprechende Möglichkeit, das mir auszugeben dann. Genau. Wie machen wir? So, jetzt haben wir im Prinzip erklärt, wie dieser Angriff funktioniert. Ich finde, dass, also es gibt so viele interessante Elemente eigentlich daran. So, ja, du hattest jetzt schon einen Teil davon auch angesprochen, und zwar, ich glaube, wenn jemand einen Webserver betreibt, dann kann man in den Logs, definitiv findet man dort bereits entsprechende Exploit-Versuche. Das hat bei mir, ich glaube, an dem Freitag, als das publik wurde, habe ich am Abend in meine privaten Webserver-Logs geguckt und bereits erste Angriffsversuche gefunden, mit verschiedenen Varianten. Genau. Da ist die Besonderheit, das hat uns, also wir haben den Versuch, diesen Angriff auch mal nachzubauen. Da gibt es einen Docker-Container, den verlinken wir einfach in den Shownotes. Da gibt es einen Docker-Container mit einer anfälligen Version, den man mal starten kann, und dann kann man damit ein bisschen rumspielen. Und das ist ganz interessant. Da muss man dann quasi nur einen, also das ist so ein Apache Tomcat. Ja, vielleicht genau das. Wir sollten auch noch mal kurz erwähnen, welche Applikationen zum aktuellen Zeitpunkt klar sind, dass die Log4j und JNDI benutzen. Das ist eine Riesenreihe, aber das ist auch noch nicht fertig. Also ich glaube, da werden wir noch ein bisschen mehr sehen. Aber genau. Das heißt, wir sehen eigentlich oder haben relativ schnell eigentlich Exploit-Versuche gesehen. Auf irgendwas wollte ich jetzt nochmal raus, was ich jetzt irgendwie durch den... genau. Das war aber dieser Side-Note. Ich wollte auf irgendwas anderes raus. Ich glaube, war auf das die Außen- oder beziehungsweise, dass man relativ schnell sehen konnte, dass... Ach so, richtig. Sorry. Jetzt habe ich meinen Faden wieder. Und zwar gab es diesen Docker-Container. Das war ein Apache Tomcat, den man dann den man dann sehen konnte. Und da konnte man dann mit einem einfachen Web-Request quasi sehen, okay, wenn ich da so einen JNDI-String mit integriere, dann fängt plötzlich dieser Tomcat an, irgendwelche Verbindungen nach außen aufzubauen. Also das lässt sich schön sehen, aber wenn man mal in den Logs nachguckt, ich versuche mal schnell das live, mal ein Live-Beispiel irgendwo zu sehen. Genau, dann sieht man eine Besonderheit, und zwar diese Besonderheit ist, dass wir danach meistens sieht das so aus, JNDI, .LDAP, dann steht eine IP-Adresse, die vom Angreifer kontrolliert wird, und man kann sogar den Port angeben, und dahinter steht jetzt sowas wie Basic, Command, Base 64, und dann kommt eine sehr lange Zeichenkette. Und wenn man diese Zeichenkette, wie man jetzt an diesem Format schon sehen kann, ist diese Zeichenkette, die danach kommt, also Base 64, encodiert. Und wenn man die dekodiert, sieht man quasi einen Shell-Befehl, wie zum Beispiel, lad doch irgendwo diesen Krypto-Trojaner runter und führe ihn aus. Also da steht dann irgendwie curl und nochmal irgendeine IP-Adresse drin und dann irgendwie eine Datei, und die wird dann auch direkt ausgeführt. Das sah zuerst so aus, wenn man das so sich angesehen hat, dass das direkt irgendwie, also dass der Aufruf nur, dass wir diese Java-Klasse gar nicht mit ausliefern wollen. Aber das haben die Angreifer ganz spannend gemacht. Und zwar dadurch, dass wir ein Base64-String quasi haben, hat der Webserver von den Angreifern die Anfrage entgegengenommen, hat das Base64, diesen String, dekodiert, hat den in die Klasse mit eingebaut und hat die Klasse direkt mit ausgegeben. Was jetzt, wenn man das als Angreifer macht, hat man komplette Flexibilität, was auf welchem System irgendwo ausgeführt wird, weil ich muss quasi nur die URL wieder anpassen. Ich muss dann sagen, okay, hier LDAP, bla bla bla, und jetzt kodiere ich mit Base64, keine Ahnung, mache mir eine Reverse Shell oder sonst irgendwie was oder lösche das ganze System oder irgendwas. Ja, das heißt, ich brauche nicht jedes Mal eine neue Java-Klasse mir bauen, sondern ich habe damit ein relativ flexibles System. Und es sieht auf den ersten Punkt so aus, als ob das schon, als ob die was dahinter kommt, das schon direkt ausgeführt wird. Aber das wird dort erst, also das wird, die Klasse wird beim Angreifer erst zusammengebaut und die ganze Klasse wird dann wieder runtergeladen und dann erst ausgeführt. Genau, das hat am Anfang zu uns, bei uns zumindest ein bisschen für Verwirrung gesorgt, als wir das auch ausprobiert hatten, wie diese Schwachstelle genau funktioniert. Ich guck mal ganz schnell, ich erzähl mal, wie viele Einträge ich mittlerweile auf meinem privaten Webserver, da ist jetzt so gut wie nichts los. Ich habe aber seit über 190 Angriffsversuche in den Logs drin. Ja, also ich finde, für so eine private Webseite, wo einfach null Informationen wirklich sind, ist das schon eine ganze Menge. Das heißt also ja. Okay, vielleicht können wir auch noch dazu sagen, wer jetzt diesen Podcast hört und denkt so, oh Mist, da müsste ich mal gucken, ist zu spät. Also der Zug ist jetzt definitiv schon abgefahren. Alle Systeme sind kompromittiert, läuft ein Krypto-Trojaner drauf, jeder hat komplette Kontrolle. Also der Zug ist damit definitiv abgefahren, genau. Ja, was vielleicht auch noch ganz spannend ist, vielleicht können wir, also ich finde diese, die Chronologie vielleicht auch ganz interessant, wenn wir das uns anschauen, wie jetzt so ein bisschen die Zeitlinie war, wie das alles ausgeführt wurde. Also wir hatten jetzt schon 2013 erwähnt, wo es quasi das JNDI Lookup-Plugin zu Log4j quasi hinzugekommen ist. Und man hat aber dann schon, es gibt da einen Eintrag von 2017, wo die Konfiguration Format Message No Lookups integriert wurde, weil Entwickler und Entwicklerinnen schon das Problem hatten, dass, wenn sie komische Zeichenketten hatten, dass jetzt plötzlich irgendwie Log4j anfängt, die Sachen zu interpretieren. Aber da ist das noch nicht so ganz aus dem Security-Perspektive betrachtet worden, sondern eher so, jetzt haben wir halt die Möglichkeit, die Lookups hier auszuschalten. Das geht, glaube ich, auch, du hattest vorhin im Vorgespräch, hattest du erwähnt, ne? Das geht auch wie nennt sich denn diese Blöcke, also dieses Prozent N, Prozent D, da kann man diese Interpretation dieser Lookups quasi einzeln ausschalten, ne, mit No Lookup, oder?
Also ich kenne nur diesen Standard Workaround, diese Mitigation, die schnell gemeldet wurde, mit der man alle Lookups ausschaltet. Also das ist, glaube ich, die, von der du gesprochen hast, von 2017.
Okay, also man kann auch für zum Beispiel jetzt Prozent D oder je nachdem, was man eben hier benutzt, kann man nochmal geschweifte Klammer auf No Lookups reinschreiben und dann deaktiviert man für diese Zeichenkette diese Auflösung von diesen JNDI-Sachen. Also man kann es auch für einzelne Zeichenketten deaktivieren, weil die Entwicklerinnen da schon gemerkt haben, okay, das ist irgendwie total blöd, wenn ich dann eine komische Zeichenkette reinschreibe, dann plötzlich fängt das Ding an, irgendwelche Sachen zu interpretieren. Und 2017 hat man dann eine Konfiguration schon hinzugefügt, womit man das global deaktivieren kann. Das ist Format Message No Lookup. Wenn man die auf True setzt, dann fängt Log4j quasi und ignoriert diese JNDI Lookups einfach komplett. Genau. Jetzt gab es noch vorher, also ein Jahr vorher, 2016, gab es auf der Black Hat einen Vortrag von Alvaro Murns, irgendwie so, an Alexander Mirosch mit dem Namen A Journey from JNDI and LDAP Manipulation to Remote Code Execution Dreamland, wo sie gezeigt haben, dass, also 2016, das ist jetzt deutlich vorher, und da hatten sie eigentlich schon mal gezeigt, dass wir mit JNDI und mit diesen Zeichenketten Remote Code Execution durchführen können. Ja, das hat man also zu diesem Zeitpunkt schon rausgefunden. Ich bin mir unsicher, ob sie auch schon direkt Schwachstellen gefunden hatten. Ich weiß gar nicht, ob es nur quasi eine theoretische Überlegung war, wenn irgendwie ein Angreifer diese Zeichenkette kontrolliert, dann haben wir Remote Code Execution. Richtig, das war 2016.
Mhm.
Und jetzt 2021 führte es dazu, dass wir Forscher von dem Alibaba Cloud Security Team, wenn ich da richtig informiert bin, dass die diese Schwachstelle entdeckt haben. Das war am 26. November, und am 10. Dezember ist das öffentlich gemacht worden. Also da gab es ein CVE, wo dann die Öffentlichkeit über diese Schwachstelle informiert wurde. Also es hat von 2016 bis 2021 ganz schön lang gedauert, 5-6 Jahre, bis wir rausgefunden haben, dass dieser Black Hat Vortrag, dass wir der quasi verwundbar ist in der populärsten Logging-Bibliothek in Java.
Genau, also die Schwachstelle als solche war ja dann quasi seit 2013 schon in Log4j drin,
ja,
als eben genau das Feature dieser JNDI-Lookups implementiert wurde. Genau, und ich habe gerade noch mal so die Slides von dem Black Hat Talk mal so überflogen durchgescrollt. Da geht es jetzt nicht so konkret um einen Anwendungsfall wie diesen hier, aber da geht es allgemein um Security-Problematiken mit JNDI-Lookups im Allgemeinen. Also da werden so als Angriffsszenarien beispielsweise eine Machine in the Middle genannt, die eben irgendwie dann Adressen oder Pfade umbiegen kann oder eben Lookups injecten kann oder auch Dinge wie ein malicious LDAP-Server zum Beispiel. Also da fehlt dann noch der ganz kleine Schritt, dass man irgendwie eben User-Supplied diese JNDI-Verbindung aufbauen kann. Aber es war schon im Prinzip präsentiert worden, dass wenn man so weit kommt, also dass man einfach viel Schabernack mit JNDI treiben kann. Und genau, in Log4j kam das jetzt einfach zusammen, dass man eben durch User-Supplied Input JNDI-Befehle ausführen kann. Oder Lookups triggern kann, besser gesagt, ja.
Nutzt irgendwer noch Java da draußen? Ich glaube schon, ne? Was hatten sie immer angegeben? 3 Billionen Devices laufen mit Java.
Ja, tolle Memes auch in den letzten anderthalb Wochen.
Das genau,
hat ja also, gar nicht aufgehört, ne?
Genau, also das vielleicht muss man ganz kurz erwähnen. Also Shit is on fire, aber die Memes waren einfach großartig. Also das ist wirklich, die Netz-Community geliefert. Das war dann zumindest immer wieder sehr amüsant, mit zu verfolgen. Es gibt auch gleich noch, am Ende wollte ich noch mal einen Twitter-Thread, ein paar Auszüge davon präsentieren, die ich auch noch mal sehr gelungen fand. Genau. Ja, genau, jetzt wollten wir mal überlegen oder mal kurz skizzieren, welche Anwendungen dafür anfällig sind. Jetzt muss ich kurz gucken, ob ich den Link jetzt hier nochmal finde. Also das
Minecraft.
Genau. Minecraft war da mit dabei.
Also das fand ich beeindruckend, weil das Ausmaß war recht gigantisch.
Ja.
Da hat es offenbar gereicht, irgendwie auf einem Minecraft-Server in einem Chat diesen String zu droppen. Und man hat sowohl den Server als auch alle Clients, die gerade drauf sind, damit übernommen. Also die haben alle den Lookup gemacht und es ausgeführt, weil die Clients als auch der Server gelockt haben. Das ist effizient.
Genau. Ich muss noch mal hier kurz den Link finden. Also das ist natürlich auch die Anzahl an Informationen, auch an Falschinformationen, die hier in sehr kurzer Zeit zusammenkamen. Das war schon, also das fand ich schon relativ interessant. Ich habe aus, meine Hauptinformationsquelle war irgendwann wirklich Twitter. Da kamen relativ schnell viele Informationen zusammen, Leute, die das analysiert haben, die relativ schnell gefunden haben, oh, das funktioniert nicht, wir brauchen noch mehr. Also, aber da waren auch mittendrin auch Falschmeldungen. Also mittendrin war man dabei, naja, bestimmte Java-Versionen wären davon nicht betroffen und so weiter. Also da musste man schon ein kleines bisschen aufpassen, dass man hier ja, die wichtigen Informationen dann nochmal irgendwo bestätigt hat, dass dann vielleicht Apache selber nochmal gesagt hat, oh ja, stimmt, ist der Fall. Dann gab es auch viel Diskussion auf dem GitHub auf Projekt quasi, in den Kommentaren, in den Issues quasi. Also man musste sich aus verschiedenen Quellen ein bisschen informieren, um da irgendwie ein klareres Bild zu bekommen.
Ja.
Genau, ich muss jetzt leider nochmal nachgucken, wo dieser Link ist. Da gab es nämlich eine Webseite, die das eigentlich ganz gut zusammengetragen hat, welche Applikationen zum aktuellen Zeitpunkt verwundbar sind.
Meinst du dieses GitHub-Repo mit den Screenshots?
Nee.
Okay.
Das war das GitHub. Ich finde gerade den Link nicht. Das war eine ziemlich gute Übersicht.
Ich hatte eine schlechte, aber auch die finde ich gerade nicht wieder.
Tja, wir sind wieder sehr schlecht vorbereitet.
Wahnsinnig vorbereitet. Woran ich mich noch erinnere, war Jidra zum Beispiel.
Genau.
Was ja auch sehr schön ist irgendwie, ne? Du öffnest irgendein Binary, weil du es reverse-engineeren willst und der macht dir ein JNDI-Lookup und connectet irgendwie zurück und übernimmt dein laufendes Jidra.
Genau. Ich habe jetzt meine Seite gefunden.
Wunderbar.
So, da waren, jetzt muss ich kurz nach hier scrollen, was jetzt irgendwie bekannt ist. Apache Druid, Apache Flink, Apache Iceberg, Apache Solr, was so eine Suchengine ist, die teilweise in Backends irgendwo implementiert ist. Das heißt also, teilweise mag es vielleicht direkt gar nicht verwundbar sein, aber dann über Suchergebnisse quasi kann man dann doch wieder dorthin kommen. Apple iCloud habe ich irgendwo gelesen. Ich gehe jetzt da bloß mal so die wichtigsten durch, die ich jetzt kenne. Die Liste ist schon relativ groß. Couchbase. Und
noch kurz zu Apple iCloud, weil das auch sehr spannend war. Ich habe einen Screenshot gesehen. Ich weiß nicht, ob der irgendwie gefaked war. Aber sowohl im Login für die iCloud gab es eine Anfälligkeit dafür, als auch, was noch viel schlimmer ist, wenn du mit deinem iDevice ein WLAN-Netzwerk gejoint hast, was so hieß, hat er den Namen des WLAN-Netzwerks wohl irgendwie in die Cloud transferiert. Und der wurde da offenbar irgendwo gelockt und es gab ein Callback. Ich habe es nicht ausprobiert, ich habe auch kein Video gesehen. Das war nur so ein Screenshot, der die Runde gemacht hat. Wär schon ein Ding.
Großartig.
Würde ich erstmal mit Vorsicht genießen, ob da was dran ist.
Ja, genau. Was haben wir hier noch? Ja, die Liste geht auch immer weiter nach unten. Jitsi hatten wir, glaube ich, schon mal ganz kurz. Hm. Jidra, Kafka. Genau.
Jenkins.
Genau.
Jenkins war auch recht viel, ist ja auch, glaube ich, recht weit verbreitet. JetBrains.
Genau, Logstash, LogRhythm, Minecraft, hattest du auch schon angesprochen, genau.
Hm.
OpenSearch, Oracle, OWASP, Plesk, glaube ich, wird auch relativ häufig verwendet.
Hm.
Ja, also die Liste ist riesig und nimmt eigentlich immer weiter auch zu. Mittlerweile sind hier auch einige Betreiber dort genannt. Also teilweise, was auch eben ein Problem war, dass man jetzt eben telefonieren musste und musste dann quasi überprüfen, ja, wir nutzen hier Software XY, seid ihr von dem Problem betroffen oder nicht?
Mhm.
Witzig war dann teilweise, da kommen wir auch nochmal zu sprechen, ja, nee, wir benutzen Log4j1, alles gut. Und dann so,
ja, Moment, ja.
Das wurde seit 2005 nicht mehr geupdatet. Und da gibt es andere CVEs, ebenfalls mit Remote Code ja. Execution. Was ist denn hier? Ja, nee, ja, alles gut. Alles gut.
Ist da eine sehr einseitige ja. Betrachtung, ja.
Genau.
Ach, ja.
Also die Liste ist schon relativ lang an Applikationen, die da alles eben für anfällig ist. Und wie gesagt, nimmt auch weiterhin zu.
Mhm.
Ja. Vielleicht kommen wir, ich weiß nicht, wollen wir das diskutieren? So, also jetzt hatten wir, genau, wir waren ja quasi auch noch ein bisschen bei dieser chronologischen Zeit.
Stimmt.
Das heißt, jetzt war 2021, also im Dezember jetzt, am 10. wurde das Ganze öffentlich gemacht. Spannenderweise, das hattest du, glaube ich, es gab mal Screenshots, dass diese Lücke vor 9 Monaten schon da war. Aber das war eigentlich, das war eine andere Lücke, ne? Erinnerst du dich, da gab es, auf Twitter ging dann ein GitHub-Repository rum, was dieses Problem oder was Screenshots zeigte, dass irgendwo ein Taschenrechner auf war und auch Log4j das Problem wäre.
Ja, ja. Habe ich aber nicht mehr nachrecherchiert. Aber ich meine, dass eine andere CVE dran stand.
Ja, ich glaube, das bin mir auch ziemlich sicher, dass das jetzt so sein muss, weil Cloudflare hat ja mal geguckt, ob sie, haben ja sehr, über deren Ether geht ja relativ viel Traffic über und sie hatten mal nachgeguckt, ob sie irgendwelche Exploitation in ihrem Netzwerk quasi erkannt haben. Und das haben sie wohl erst am jetzt muss ich gucken, am 1.12. sehen sie wohl die ersten Versuche, einzelne Angriffe zu fahren. Was jetzt natürlich dazu sein kann, dass die Researcher das selber irgendwo mal ausprobiert haben. Also das wäre in der Tat, also würde vermuten, dass das da ein Problem ist, genau. Oder beziehungsweise, dass sie das selber gemacht haben. Und dann haben sie, und das finde ich schon echt spannend und natürlich auch bedenkenswert, 9 Minuten, nachdem der CV öffentlich war, haben sie erste Angriffsversuche dann entdeckt. Ja. 9 Minuten, nachdem der CV online war, gab es die ersten Exploitation-Versuche.
Ja, das ist beeindruckend.
Ja. Also das ist auch natürlich auch das ja, ein Riesenproblem, dass das teilweise so schnell geht. Aber das geht natürlich auch nur deshalb so schnell, weil die Ausnutzung halt auch wirklich so einfach ist. Ne?
Mhm, klar. Und auch Server- und umgebungsunabhängig.
Genau. Ja. So, jetzt ist das noch nicht alles, sondern wir haben diesen einen CVE und jetzt kam als allererstes raus,
ein Patch. Bitte? Dann kam ein Patch raus.
Ja, genau. Also dann gab es ein Patch und dann kam aber gleich, ja, wenn jemand Format Message No Lookup, also diese Konfiguration von 2017 auf True setzt, dann wären wir alle sicher. Dann ist das alles kein Problem. Das heißt, die ersten Admin-Teams sind dann hergegangen, haben das vielleicht deaktiviert oder haben vielleicht sogar schon auf die aktuelle Version gepatcht. Und genau, und dann kam aber raus, dass diese Konfiguration Format Message No Lookup eben nicht hilft, beziehungsweise nicht in allen Fällen, weil es gibt immer noch Teile in dem Code, wo diese Konfiguration eben nicht überprüft wird. Ja, deswegen hat Apache dann klargemacht, dass man sicher zu sein, müsste man entweder dieses JNDI direkt aus diese Klasse quasi direkt entfernen oder auf die aktuelle Version aktualisieren.
Ja, also kurz der Vollständigkeit halber, aktuell zu dem Zeitpunkt des Erscheinens der CVE war Log4j 2.14. Und der erste Patch, der dann kam, war dann Version 2.15. Der angeblich Schutz bringen sollte. Der kam tatsächlich auch ziemlich schnell. Ich weiß nicht, ob am Freitag den 10. noch oder ob er dann am Montag erst da war. Ich bin gerade nicht sicher. Aber das ging recht schnell. Und dann hat es allerdings nicht lange gedauert, bis es dann hieß, Version 2.15 ist auch anfällig, allerdings nur gegen einen Denial of Service. Es war nichtsdestotrotz eine Anfälligkeit und es wurde auch ein CVE erstellt. Hast du da die Nummer parat?
Das ist der CVE 2021-45105. Und der wurde zuerst mit 3, nochmal irgendwas bewertet, also mit relativ gering, ist mittlerweile aber bei 7,5 angelangt, weil er quasi mal ein Self- oder Reverse-Lookup nutzen kann. Das heißt, man kann quasi damit den Server lahmlegen. Und das ist natürlich, ist jetzt nicht so schlimm wie eine Remote Code Execution. Aber schon ziemlich schlimm, würde ich mal sagen.
Da wurde aber doch dann auch eine Remote Code Execution gefunden. Im Zuge dessen wurde der CVE dann ja erhöht, also der Score.
Ah, okay. Das war mir jetzt noch gar nicht klar.
Okay, das war letzte Woche Freitag, glaube ich, Donnerstag, Freitag rum den Dreh. Wurde der CVE-Score für den zweiten gebumpt und es hieß, ist doch eine RCE in manchen Konstellationen. Also das betrifft offenbar nicht die Default-Konfiguration, das ist also diese Log4j2.xml, über die du gesprochen hast eben, wo man das Logging-Format festlegt und wohin geloggt wird. Wenn man diesen Logging-String in der Standardkonfiguration fährt, war man anscheinend nicht von der Remote Code Execution betroffen, aber in gewissen Konstellationen schon. Das war, glaube ich, das war auch kontextbezogen. Man musste irgendwas mit $CTX aktiviert haben. dann war aus dem Denial of Service doch eine Remote Code Execution möglich.
Aber das steht jetzt, also zumindest hier auf dem GitHub-Ding steht das so nicht da, sondern was du gesagt hast, mit dem CTX, Attackers with control over threat context map input data can craft malicious input data that contains a recursive lookup resulting in a stack overflow error that will terminate the process. Es kann sein, aber ich hätte jetzt, also dieser CVE, den ich jetzt auch, der ist, glaube ich, nur, also wirklich nur für diesen Denial of Service.
Okay, ich schaue es nochmal nach. Aber das war eine dieser Falschmeldungen, die hier umgehen.
Ja, also das, ich meine, das ist halt das große Problem. Es ist wirklich schwierig dort, akkurate Informationen zu bekommen. Das war also schon schwierig, sich da zurechtzufinden.
Nee, es steht tatsächlich im, zumindest im CVE von der NIST, NIST.gov.
Da hatte ich doch auch gerade nachgeguckt.
In den Chat.
Ja, da bin ich. Ja, Moment.
Und, okay.
Warte.
Current Description, ganz oben direkt.
Das ist aber eine andere. Das ist nicht die 45110. Das ist wahrscheinlich dann... Ja, das ist eine andere. Das ist also...
Oh, okay.
Dann haben wir eigentlich mittlerweile schon 4 CVEs.
Okay, ja. Es ist auf jeden Fall eine CVE, die sich genau auf Log4j ja 2.15 bezieht, also die Version nach dem initialen Patch. Okay.
Genau, also dann haben wir jetzt die Denial of Service, die jetzt eine eigene CVE geworden ist. Dann haben wir jetzt die, die du gerade benannt hast, dass wir quasi in der gepatchten Version auch wieder Remote Code Execution.
Also for reference, das ist die CVE 2021-45046. Genau. Okay, das ist die Problematik mit der Thread Context Map. Also diese CTX-Strings.
Ja.
Und die ist in manchen Umgebungen eine Remote Code Execution und in allen Umgebungen eine Local Code Execution. Also auch nicht zu verachten. Und die hat auch ein CVE von 9, also ein Score von 9.0.
Genau, mittlerweile gibt es, glaube ich, 2.17 sogar, also Log4j 2.17, aber ich glaube 16, also 2.16 ist, ja, Stand heute noch sicher.
Also genau, also nach der CVE oder diesen beiden, wie wir jetzt offenbar festgestellt haben, CVEs, gab es dann nochmal Log4j 2.16 und da hat man jetzt noch eins wieder eine Schwachstelle gefunden, die aber zumindest bis jetzt gerade nur eine Denial-of-Service-Schwachstelle darstellt, auch mit einem geringen Score. Ich habe sie gerade nicht hier. Genau, und die wurde nochmal behoben mit Log4j 2.17, also die aktuell höchste. Kann natürlich sein, dass zu Veröffentlichungszeitpunkt der Folge 2.18 draußen ist, weil doch wieder mehr war oder doch was passiert ist. Ja gut, dass das jetzt gerade so läuft. Es schauen halt enorm viele Leute gerade genau
richtig
auf diese Logging-Library drauf. Und die Entwickler, die haben wahrscheinlich gerade auch alle Hände voll zu tun und hauen dann auch gerne schnell mal eine neue Version raus, um dann irgendwie das eine brennende Loch zu stopfen irgendwie, bevor sie sich das nächste ansehen. Und deswegen haben wir da gerade diese schnellen Iterationen in den Versionsnummern.
Genau, jetzt gab es aber noch eine. Und zwar hat man ja, hatte ja schon gesagt, dass einige Betreiber gesagt haben, nee, alles gut, wir nutzen eine völlig veraltete Version und sind dadurch von dem aktuellen zumindest nicht betroffen. Aber man hat dann rausgefunden, jetzt muss ich gucken, dass ich da schnell hinscrolle, dass auch Log4j 1 teilweise verwundbar ist. Ah, das sind jetzt hier nur die, doch, hier. Das ist jetzt auch eine eigene CVE geworden. Das ist die CVE 2021-4104, die jetzt extra nochmal erstellt wurde, weil man nämlich rausgefunden hat, dass die ebenfalls anfällig ist, aber hier sind auch wieder bestimmte Parameter notwendig. Und zwar muss man, da muss man jetzt in den Code nachgucken, ob man eine bestimmte Option hinterlegt hat. Und zwar ist es die JMS Appender. Falls man also die mit angegeben hat, ist die Applikation ebenfalls anfällig für Log4j 1. Wenn nicht, allerdings nicht.
Okay.
Aber wie gesagt, Log4j 1 hat eigentlich auch andere CVEs mit Remote Code Execution. Also ja, eigentlich wirft es ein schlechtes Bild, wenn man seit 2005 die Library nicht geupdatet hat.
Das stimmt. Wird ja nur fürs Logging verwendet.
Ist ja kein
Wie würde man das denn triggern wollen? Ja. Ja, also viel los.
Genau, und jetzt hattest du ja eigentlich schon eigentlich ganz gut zusammen oder so ein bisschen das Problem auch dargestellt, dass die Entwickler, die haben da teilweise ganz schön eine auf den Deckel bekommen. Und ich denke mal, auch wenn wir jetzt hier in der Security-Szene aktiv sind, aber ich denke mal aus meiner Sicht auch definitiv zu Unrecht. Also erstens sind das, glaube ich, sind 3 oder 4 Entwickler, die an diesem Log4j arbeiten.
Ja.
Die haben einen Fulltime-Job. Ja, die haben Familie, die machen das in ihrer Freizeit, weil sie gerne entwickeln. Und den Leuten jetzt vorzuwerfen, dass sie da Fehler gemacht haben, also ich persönlich denke, nicht, dass die jetzt da schuld wirklich sind. Ich weiß nicht, wie siehst du die Sache?
Nee, sehe ich definitiv auch so wie du. Das ist ja hier auch nochmal ein bisschen komplexer, die Schuldfrage, finde ich. Durch dieses ganze Setting und dadurch, dass Java auch ein Stück weit so funktioniert irgendwie und diese ganzen, dass es so eine Art Pattern ist in Java irgendwie, Objekte zu serialisieren, deserialisieren, übers Netzwerk zu schicken, wieder zu empfangen, auszupacken, auszuführen. Das ist da so tief reingebacken und es war ja quasi sogar ein Feature-Request,
genau,
den sie da 2013 erfüllt haben, weil es erwünscht war, dass man gerne auch in den Log-Statements diese Lookups haben kann. Insgesamt betrachtet mit der Security-Brille, klar wäre das schön, wenn jeder Entwickler, der sowas baut, irgendwie direkt im Hinterkopf hat, ah, Moment mal, das könnte irgendwie Probleme mit sich bringen, wenn wir jetzt irgendwie alles hier, ne, frag mal da irgendwie random LDAP-Server an und hol da mal Java-Objekt ab und deserialisier das mal. Aber so funktioniert Java eben ein bisschen. Und das war ein Feature-Request, also das schmälert schon mal. Das ist jetzt nicht ein Bug im typischen Sinne irgendwie, wie, weiß ich nicht, klassisches großes Beispiel von Apple, der Go-to-Fail irgendwie, wo irgendwie eine TLS-Zertifikatsüberprüfung ignoriert wurde, weil da irgendwie zweimal hintereinander dasselbe Statement stand oder eine Klammer zugefehlt hat. Also ich finde das schwer, das Bug im eigentlichen Sinne zu nennen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, selbst wenn man es so betrachten würde, würde ich jetzt diesen 3 Entwicklern, die da irgendwie in ihrer Freizeit ein Logging-Framework geschrieben haben, nicht die Schuld dafür geben. Nee, auf keinen Fall. Viel schlimmer ist an der Stelle ja eigentlich, dass unfassbar viele große Firmen Produkte gebaut haben, die darauf aufsetzen und damit auch viel Geld verdient haben, ohne dass irgendwas davon an die Entwickler der Komponenten, die sie da drin verwurstet haben, zurückfließt. Oder was denkst du?
Ja, gut, das ist, ja, definitiv. Ich meine, das Problem ist ja, dass wir, also ich sehe diese politische Dimension halt in der Hinsicht, dass wir ja gar keine wirkliche Möglichkeit haben, die Leute irgendwie richtig zu finanzieren. Ja, also okay, das ist nicht ganz richtig. Es gibt ja einige Stiftungen, wo auch die Industrie quasi Geld hingibt und dann haben diese Stiftungen die Möglichkeit, quasi ein bisschen dieses Geld zu verteilen. Es gibt auch andere Ansätze mittlerweile, wie man das machen kann. Aber das Problem ist, wie verteilt man denn das Geld, was da ist? Also wie kann ich denn erkennen, dass dass es jetzt nicht irgendwie ein Hello World-Programm auf GitHub ist, wo ich mal rausgeguckt habe, wie die Bibliothek funktioniert, sondern dass das wirklich eine Library ist, die wirklich viel eingesetzt ist. Also das ist schon allein die Quantifizierbarkeit davon ist wirklich nicht so einfach, ja. Und irgendwie brauchen wir da eine Möglichkeit, das zu messen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass die Leute auch ein bisschen Geld kriegen, damit die vielleicht auch nochmal vielleicht in ihrem Dayjob ein bisschen weniger machen und mit dem Geld dann ein bisschen mehr dort arbeiten können, dann auch mal in regelmäßigen Abständen was zu patchen. Also die machen das völlig in ihrer Freizeit, weil sie da Bock haben und denen das jetzt vorzuwerfen, also einige sagen auch, naja, eigentlich ist die Schuld so ein bisschen eher in der Security-Szene, weil, ich meine, der Vortrag von Black Hat war 2016. Ich meine, sollte man nicht meinen, da gibt es dann genug Leute, die sagen, oh, das ist ja eine tolle Idee, lass uns mal komplett Java absuchen nach dieser Problematik und dann ist das erst 5, 6 Jahre später passiert, dass man dort überhaupt das rausgefunden hat. Also vielleicht kann man da eher sogar der Security-Szene noch eher einen Vorwurf machen, dass dass man hier dass man das Problem nicht früher analysiert hat. Ja. Ja.
Das stimmt in der Tat. Also das wäre auch so ein bisschen, was ich erwartet hätte, dass nach dem Black Hat Talk vielleicht schon irgendwie erste Scanner erscheinen, die irgendwie mal schauen, wo überall diese Lookups getriggert werden können. Muss ich aber auch gestehen, ich habe auch den Black Hat Talk gar nicht gesehen von 2016, wie klar das da wurde, wie praxisbezogen oder ob das einfach so ein bisschen untergegangen ist. Also ja, den Vorwurf finde ich fast schon legitimer, als jetzt da irgendwie die drei Freizeitentwickler, also in ihrer Freizeit entwickelt haben. Ja, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass Security auch ein Arsch ist irgendwie an vielen Stellen. Also wenn man jetzt an sowas wie Heartbleed denkt, ja, irgendwie eine der wichtigsten Krypto-Bibliotheken, die es gibt irgendwie mit OpenSSL und das schlummerte da so lange drin und war auch irgendwie einfach zu exploiten und hatte auch so einen riesigen Impact irgendwie, dass das nicht rausgekommen ist vorher irgendwie, hat da keiner getestet. Und dann hatten wir doch neulich noch den Blogpost von Project Zero. Da haben wir doch auch kurz drüber gesprochen.
NSS, ne?
Genau, von Tevis Omandi, genau. Ja, also da geht es um die Network Security Services von Mozilla. Und da war eine Schwachstelle, eine große, ich glaube, war das nicht auch eine Code Execution sogar? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber der Punkt an der Stelle ist, dass dieses Stück Software irgendwie, glaube ich, eins der meist untersuchtesten ist, die irgendwie existieren können. Also was statische und dynamische, also vor allem dynamische Code-Analyse angeht. Diese NSS-Stück wurde oder wird seit Jahren gefasst irgendwie, sowohl von Google als auch von Mozilla selbst. Es ist allen klar, dass es sehr kritisch ist und da wird da wird an Input draufgehauen, was die Fuzzer hergeben, irgendwie seit Jahren in gigantischen Fuzzing-Maschinen. Und ja, der Bug blieb halt trotzdem unentdeckt, bis mal jemand mit dem nötigen Skillset tatsächlich mal dediziert drauf gesehen und das wirklich mal solide untersucht hat. Und das macht es halt schwer irgendwie. Also es gibt viele Schwachstellen, die man auf automatisiertem Wege finden kann, wenn man sich die Mühe gibt, diese Infrastruktur zu errichten und das Produkt gründlich zu untersuchen. Aber es wird auch immer wieder Schwachstellen geben, die man auf diese Art und Weise nicht finden kann. Okay, zugegeben, jetzt die, über die wir heute sprechen, in Log4j gehört jetzt nicht dazu. Das hätte man mit einem Scanner finden können, so wie das jetzt alle mit einem Scanner finden gerade. Aber es ist halt insgesamt ziemlich schwierig, globale Aussagen zu treffen. Ja,
ja, das ist korrekt. Also ich finde, ich hoffe, dass wir da vielleicht in Zukunft irgendwelche Mittel und Wege finden, irgendwie aus staatlicher Sicht irgendwie Software zu fanden, die einfach essentiell ist und so eine Logging Library, die quasi in jeder Java Anwendung benutzt wird, gehört dann meines Erachtens dann eben auch dazu. Ja.
Mhm.
Also wir brauchen da irgendwie Mittel und Wege, weil Open Source, das regelt eben einfach nicht der Markt. Die machen das aus just for fun, weil sie da Bock haben, weil sie, ja, und trotzdem muss man schauen, also entweder darf man überhaupt nicht dann diese Sachen nutzen, weil sowas passieren kann, ja, und das kann aber bei kommerziellen Sachen ganz genauso passieren, also das ist kein Schutz, oder wir brauchen irgendwie Möglichkeiten, dass die Leute vielleicht von ihrem Dayjob ein bisschen zurücktreten können, also anders geht's meines Erachtens nicht. Und genau bei Krypto oder so, oder bei Sachen, da haben wir das vielleicht schon ein kleines bisschen verstanden. Ich meine, die ganze Diskussion hatten wir auch teilweise nach Heartbleed, ne, wie du schon gesagt hast, ne? Hatten wir diese ganze Diskussion. Mhm. Und da waren auch schon so das Vier-Augen-Prinzip, so Patches wurden dann auch schon mal von zwei Leuten begutachtet und so weiter. Und trotzdem kommt einfach mal was durch, ja.
Ja, also ein bisschen was entwickelt sich ja auch schon in die Richtung, die du jetzt angesprochen hast. Google zum Beispiel tut ja ziemlich viel für Open-Source-Software und nimmt sich auch Softwarekomponenten, die weitläufig im Einsatz sind, und betreibt da heftiges Fuzzing, um Schwachstellen zu finden. Oder beispielsweise, ich finde es jetzt gerade nicht mehr, aber es gab ja sogar ein EU-Projekt irgendwie,
das hat
den Zuschlag bekommen, 2-3 Millionen Euro, glaube ich. Nee, tatsächlich einfach nur, um kritische Softwarekomponenten zu fuzzen. Ich glaube, Nginx oder so war vielleicht dabei. Also es war tatsächlich auch sehr viel Software, bei der ich gedacht habe, oh, das ist mal sinnvoll irgendwie. Also was man da nicht schon alles irgendwie an EU-Projekten gesehen hat, wo Geld
versemmelt wurde.
Augenscheinlich verbrannt wurde irgendwie, ist das ja mal eine nette Abwechslung, einfach zu sagen, wir nehmen jetzt einfach mal ein paar Millionen und bezahlen mal ein paar Leute, die irgendwie mal ein großes Cluster aufbauen und einfach sehr viel wichtige Software fuzzen. Also wie jetzt der Project Zero Blog-Eintrag gezeigt hat, ist das kein Garant dafür, aber natürlich werden Dinge gefunden und behoben auch durch diese Fuzzing Operation. Das heißt, es entwickelt sich ja schon ein bisschen in die Richtung. Aber tatsächlich denke ich auch, sind wir da noch sehr weit weg von einem Zustand, der irgendwie akzeptabel wäre. Also vor allem, was dieses, ich nehme mal hier einfach das von GitHub und cool, da kann man ja gut mit loggen. Und das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Es gibt ja tausende solcher Libraries, die da im Internet kursieren und die auch von großen Firmen verwendet werden, in große Projekte eingebaut werden, die auch für teures Geld verkauft werden. Und das ist nicht cool. Und dann jetzt zu sagen, dass die drei Entwickler da jetzt irgendwie Schuld dran tragen würden, ist nicht in Ordnung. Nee.
Sehe ich ganz genauso. Da gibt es ja von Xkcd diesen tollen Comic, wo da so ein Riesengebilde quasi gebaut wurde, und da gibt das so einen ganz kleinen Baustein, auf dem das Ganze aber komplett aufbaut, Und dann stehen irgendwie drunter, das ist irgendwie so ein Entwickler, der das seit den letzten Jahren einfach komplett maintained. Und hier haben wir das eigentlich, sieht man eigentlich wieder relativ schön, dass genau das, ja, dass genau das das Problem eigentlich ist, ne? Ja.
Ja, leider ist es genau so.
Ja, gibt's noch, haben wir irgendwas vergessen?
Bestimmt. Aber fällt mir gerade
genau, ein. Mittlerweile haben wir mehrere. Ich schaue gerade noch mal so ein bisschen durch, aber ich glaube, ja, Ausblick. Ich glaube, wir werden noch mehr JNDI-Angriffe finden. Also ich glaube, jetzt ist die Security-Szene heiß. Jetzt, die Tür ist offen. Jetzt,
die Tür ist jetzt offen.
Wie JNDI, was da kann man, oh, das ist ja toll, wo wird denn das noch überall verwendet? Also ich habe das Gefühl, wir werden jetzt vielleicht noch mehr sehen. Und wir werden, glaube ich, auch noch mit Log4j, das wird auch noch nicht ganz zu Ende sein. Ich glaube, da werden wir auch noch ein bisschen was finden und ja, vielleicht noch deutlich mehr Applikationen, wo wir das jetzt noch nicht explizit so direkt gesehen haben. Ja, da wird noch was passieren.
Eine Sache wollte ich noch erwähnen. Wir haben ja eigentlich, haben wir hier ja noch Glück gehabt, dass das in Java passiert ist. Weil hier bestand ja wenigstens noch die Möglichkeit irgendwie, bevor der Patch da war, zu gucken oder zu greppen irgendwie, ob man Java-Produkte einsetzt, die Log4j einsetzen. Das ist ja quasi noch dankbar gemacht bei Java, dass du einfach im Klartext im
Filesystem
danach suchen und greppen kannst. Oder in dem Fall, den du genannt hast, die Class-Files einfach löschen kannst daraus. Ist noch kein Patch da oder man weiß nicht, ob der wirklich passt oder so. Ich nehme jetzt diese ganzen Klassen, die diese JNDI-Lookup in Log4j machen, die nehme ich jetzt hier einfach weg von meinem Dateisystem und dann wird der Code nicht mehr ausgeführt. Dass das überhaupt möglich ist, das ist ja. Da muss man schon Danke sagen, sonst wäre das Ganze noch viel komplizierter zu mitigieren und zu workarounden. Stell dir mal vor, das passiert jetzt irgendwie in einer anderen Sprache, die irgendwie in ein Binary reinkompiliert wird, was dann da irgendwo liegt und läuft. Da hat ja dann ein durchschnittlicher Entwickler oder Systemadministrator hat gar nicht mehr die Möglichkeit, jetzt irgendwie mal eben, also es ist schon ein Unterschied, irgendwie ein paar Class-Files zu entfernen oder Java-Files zu entfernen, die lesbar sind, die in ASCII geschrieben sind irgendwie, die man selber verstehen, interpretieren kann, zu entfernen, als jetzt irgendwie ein Binary zu patchen. Ah ja, wenn du die Version hast, dann musst du dann halt hier von Offset so und so, musst du dann da diese 19 Hexbytes entfernen. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte irgendwie. Du kannst nicht mal eben greppen, ob da was enthalten ist oder betroffen ist. Da steht man dann recht alleine da und ist darauf angewiesen, irgendwie auf den Patch zu warten. Und es ist gar nicht so leicht herauszufinden.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jetzt zum Beispiel in der Standardbibliothek printf zum Beispiel anfällig dafür wäre, das wäre eine Katastrophe mit einem Ausmaß. Ja. Erstens müsste dann alles neu kompiliert werden, also alle Software müsste auch neu ausgeliefert werden. Wobei ein Vorteil hätte es gehabt, und über den haben wir jetzt eigentlich auch noch nicht wirklich gesprochen, weil nämlich teilweise kann wenn in irgendeinem Binary ein Problem ist, kann über das Betriebssystem relativ schnell ein Update passieren. Das ist aber bei der Java jetzt gar nicht so einfach möglich, weil die Projekte teilweise in Maven oder Gradle quasi integriert sind und gar nicht über das Betriebssystem ausgeliefert wurden. Mhm. Aber trotzdem, ich stimme dir zu. Also jetzt konnte man einfach mal pgrep Java oder JVM machen, kann sehen, habe ich auf meinem System überhaupt irgendwelche Java-Applikationen drauf? Nein, wunderbar, kann ich hier wieder zumachen. Aber wenn das in printf beispielsweise gewesen wäre, ja, dann da ist einfach mal jede Applikation anfällig und ich kann gar nicht so einfach so leicht filtern quasi. Okay, es gäbe schon Möglichkeiten, das zu filtern, aber
lass es jetzt irgendwie ein Rust-Binary sein oder sowas. Dann hast du da irgendwie so einen Binary-Blob liegen.
Ja.
Und hast halt gar nicht die Möglichkeit, zu sehen, ob du betroffen wärst. Geschweige denn, wie gesagt, einfach irgendwie Teile zu entfernen.
Tja.
Aber gut, ja, auf der anderen Seite, wie du sagst, hätte man da vielleicht auch bessere Update-Mechanismen, als dass man irgendwie darauf angewiesen wäre, dass irgendwie ja Log4j eine neue Version rausbringt, der Anbieter der Software, die du einsetzt, dann die mit reinbundelt und das Update rausbringt und das auch noch irgendwie zu dir findet und du das ausrollst. In anderen Komponenten hättest du vielleicht angenehmere Paketmanager, die das quasi mit dem nächsten Update automatisch bereinigen würden, ja. Ja, das stimmt.
Gut.
Ja.
Ich denke, wir haben das, was zum aktuellen Zeitpunkt bekannt ist, glaube ich, ganz gut zusammengekehrt, würde ich mal behaupten.
Ja, ich fand, du hast das sehr schön erklärt.
Vielleicht, es gab einen Twitter-Thread, den ich großartig fand. Kennst du den? Das sind also jetzt von den Querdenkern sind quasi diese Sprüche auf Log4j übertragen worden. Und das sind so ein paar Highlights, die ich nochmal vortragen möchte. Also ich kenne, warte.
Ja,
ich kenne keinen Fix zu Log4j. Ich werde keinen Fix zu Log4j einspielen, solange nicht die Langzeitfolgen klar sind. Okay, ist ein bisschen was Wahres dran, aber fand ich auch gut. Ich kenne nicht einen Sysadmin, der ein System wegen Log4j, dem ein System wegen Log4j gehackt wurde. Nur 0,0002% aller gehackten Applikationen hatten die Log4j-Schwachstelle. Jetzt kommst du.
Ja,
ich habe meinen Server dieses Jahr schon zweimal geupdatet. Das letzte Mal ist keine 6 Monate her. Wie oft sollen wir das in Zukunft noch machen, damit der Server noch sicher gilt? Alle halbe Jahre, alle Vierteljahre, monatlich? Da will doch nur die Big Software daran verdienen. Ich würde ja patchen wollen. Aber man hat mich wieder weggeschickt, weil mein Zero Day noch keine 6 Monate alt ist. Mein Heilpraktiker sagt, ich soll auf die Selbstheilungskräfte meines Servers vertrauen. Ja, Microsoft hat Log4j erfunden, um mehr Computer zu verkaufen. Vielleicht, man weiß es nicht. Ja. Den fand ich sehr gut. Ich teste lieber jeden Tag, ob ich gehackt wurde. den finde ich eigentlich gut. Also, ja. Ich werde nicht patchen.
Ja,
ich gucke einfach jeden Tag, ob ich gehackt wurde oder nicht. Ja, genau. Gucke ich einfach nach.
Dann hat man doch die Logfiles.
Dann schauen wir mal, ja. Tja, Querpatcher. Ja, gut. Querpatcher. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und bedanken uns natürlich wieder fürs Hören und wünschen schöne Feiertage. Hoffentlich muss keiner nochmal wegen Log4j aus seinem Urlaub raus. Aber
ruhige Feiertage.
Schauen wir mal.
Ja.
Gut, dann nochmal danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.